Die nächste Folge von Gesundo steht auf dem Programm. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Format, das ein ganz besonderes ist. Und heute wartet eine besondere Folge auf euch, das glaube ich zumindest. Ich bin Sascha Staat und habe mich auf den Weg gemacht, rüber von den Ruhrnachrichten ins St. Johannes Hospital. 5 Minuten zu Fuß und freue mich zu sprechen mit Frau Dr. Susanne Lindner. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Podcast schon gehört, habe ich eben gehört, aber noch nie an einem teilgenommen. Mhm. Radioerfahrung allerdings.
Ja, aber auch einmal.
Was war denn damals das Thema? Das gleiche wie heute?
Palliativmedizin, ja. Das ist ein paar Jahre her. Und ich habe auch Fernseherfahrung, aber als Zuschauerin bei der Sesamstraße.
Ah, okay. Aber nicht in der Mülltonne versteckt.
Nein.
Okay, alles klar. Das ist nicht schlecht. Die Sesamstraße hätte ich auch gerne mal gesehen. Direkt vor Ort. Ist man ja auch mit aufgewachsen. Von daher was ganz, ganz Schönes. Eine tolle Erinnerung. Und vielleicht passt das ja auch, weil man hier sehr besondere Erinnerungen mitnimmt. Natürlich, wenn man hier arbeitet, kann ich mir vorstellen.
Ja, also Sie haben ja schon gesagt, das ist eine spezielle Arbeit. Es ist eine sehr intensive Arbeit. Wir haben ja die ganze Zeit mit Menschen zu tun, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert sind und keine lange Lebenszeit mehr haben, wobei man nicht unbedingt nur auf einer Palliativstation ist, wenn man noch einige Wochen oder wenige Monate zu leben hat. Manche haben auch eine längere Lebenszeit, aber es ist klar, es geht zu Ende und es ist nicht mehr wirklich der Verlauf der Erkrankung aufzuhalten. Und da treten ja ganz andere Dinge in den Vordergrund und ganz andere Fragestellungen im Leben. Das sind ja auch längst nicht nur alte Menschen, die von solchen Krankheiten betroffen sind. Und naja, da geht's ans Eingemachte, sage ich mal. Das sind existenzielle Fragen und mit denen bin ich natürlich auch als Ärztin konfrontiert, wenn die Patienten sich die stellen, wenn die Angehörigen sich die stellen und automatisch stellt man sich die ja auch mit. Und das macht ja auch mit einem selber was, ne? Und da sind das ja viele sehr beeindruckende Situationen. Ich bin vorsichtig mit einer Wertung, weil es sind wahrscheinlich genauso viele ganz schöne Erinnerungen wie auch traurige, aber auf jeden Fall beeindruckend.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vergleiche sind immer schwierig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie mehr ihre Arbeit mit nach Hause nehmen als Kollegen, die beispielsweise in der Chirurgie unterwegs sind?
Das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Aha, warum?
Weil ich das gelernt habe über die Zeit und weil ich das die ganze Zeit trainiere und übe. Und es ist tatsächlich so, dass ich inzwischen gar nichts mit nach Hause nehme, fast gar nichts. Natürlich bin ich angestrengt von meiner Arbeit, das merke ich auch zu Hause, dass ich kaputt bin, aber das wird dem Chirurgen genauso gehen. Das ist körperlich anstrengende und auch von der Konzentration her sehr anstrengende Arbeit. Zu meiner Arbeit gehört dazu, dass ich einen Umgang mit diesen Themen finde und ich könnte das nicht, ich mache das ja schon 25 Jahre, ich könnte das nicht 25 Jahre machen, wenn ich das mit nach Hause nehme. Das heißt, wir müssen hier schauen, dass wir, ich bin ja nicht alleine, wir sind ja ein ganzes Team, dass wir die Belastungen, die die Arbeit mit sich bringt, auch hier lassen zum größten Teil. Das gelingt nicht von Anfang an. Am Anfang habe ich sehr viel mit nach Hause genommen, aber das muss man schnell finden, den Weg. Und den kann man ja mit den Kollegen zusammensuchen, man kann über Supervision einen Umgang damit finden. Sonst kann man die Arbeit gar nicht auf Dauer machen. Und natürlich gibt es manchmal Situationen, die ich auch mit nach Hause nehme. Ganz selten kommen die vor. Das musste ich mir am Anfang erlauben. Ich habe immer gedacht, das ist vielleicht unprofessionell, wenn ich das mit nach Hause nehme. Aber letztlich sind das dann so schreckliche Erlebnisse teilweise auch, dass es nur normal ist, dass man damit nicht fertig ist, wenn man nach Hause geht. Normal ist es aber so, dass ich morgens manchmal mich nicht erinnere, wen ich eigentlich auf Station habe, obwohl ich den Tag vorher gesprochen habe, weil ich das so gut abschalten kann, dass ich quasi mit dem Kittel, den ich ausziehe, auch die Arbeit hier lassen kann.
Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich habe meinen Zivildienst in einem Pflegeheim gemacht und als ich dann das erste Mal der Letzte war, der einen Raum verlassen hat, wo eine Person dann gestorben ist, das war schon sehr speziell und komisch auch. Ein sehr unangenehmes Gefühl. Wie oft passiert Ihnen das?
Dass jemand stirbt, wenn ich dabei bin?
Also ich war nicht dabei in dem Moment. Ich war nur die letzte Person, die Person dann lebend gesehen hat. Das ist dann vielleicht dann nachts passiert und am nächsten Morgen wurde mir gesagt, Person X oder Y ist verstorben in der Nacht. Ja. Und ich war die letzte Person, die dann vorher in dem Zimmer war. Aber Sie sind ja dann teilweise natürlich sogar dabei.
Ja, genau. Ab und zu bin ich dabei. Das ist gar nicht so häufig, weil viele Menschen nachts sterben oder wenn sie gerade alleine sind. Und in den seltensten Fällen, wenn ich wirklich dabei bin, dass ich eine der Letzten bin, die jemanden sieht oder dass ich Menschen sehe, die im Sterbeprozess sind. Das sind ja auch manchmal Prozesse, die sich über viele Tage hinziehen. Das ist natürlich häufig. Ich kann das gar nicht in Zahlen ausdrücken. Vielleicht für eine Vorstellung, wir haben etwa 200 Patienten im Jahr auf der Station und so 30-40% der Patienten sterben während des Aufenthaltes hier. Das heißt, das kommt jede Woche vor, ne? Aber jetzt auch nicht jeden Tag. Und es ist immer was Besonderes, aber es ist nicht, also ich erinnere mich an das erste Mal, als ich, das war noch vor meinem Studium, im Pflegepraktikum mit sterbenden Menschen zusammengekommen bin, da fand ich das auch komisch. Ich habe es auch erst gar nicht erkannt, dass diejenige Frau schon verstorben war. Und es ist immer noch eine sehr besondere Situation, aber es berührt mich, es bewegt mich, aber dann ist es auch in Ordnung.
Natürlich gehört der Tod ja auch zum Leben dazu, so kann man das an der Stelle vielleicht ausdrücken. Sie haben eben gesagt, dass Sie seit 25 Jahren in dem Beruf tätig sind. Warum haben Sie sich damals dazu entschieden? Weil es wirklich ein sehr spezieller Beruf ist, der, glaube ich, sehr anspruchsvoll ist, mental sehr anspruchsvoll. Und warum ist dieser Beruf so wichtig?
Also ich bin tatsächlich ja noch länger Ärztin, aber 25 Jahre jetzt demnächst in der Palliativmedizin. Ich habe mich entschieden, also als ich hier angefangen habe als junge Assistenzärztin, da gab es eine Planung für eine Palliativstation und es gab viele Überlegungen, ob man das machen soll. Es gab gar nicht so Mehrheiten anfangs dafür, ob man das überhaupt braucht im Krankenhaus. Und es war dann so, dass mein damaliger Chef quasi den Zuschlag für diese Station bekommen hat und dann wurde jemand gesucht, der das macht. Und mich hat das sehr gereizt. Ich habe mich aber viel zu jung gefühlt. Ich war da ja 3 oder 4 Jahre erst Ärztin und ich dachte immer, das muss jemand machen, der viel mehr Berufserfahrung hat, weil es so wichtige Situationen und so wichtige Entscheidungen sind, wo man sich auch nicht so viel Fehler erlauben kann. Und dann habe ich aber auch, weil es mich so interessiert hat, gedacht, naja, vielleicht versuchst du es mal. Und ehrlich gesagt gab es auch keinen anderen, der es machen wollte. Und so ergab es sich dann, dass ich gefragt wurde und ich gesagt habe, okay, für ein Jahr versuche ich das. Und ich kann jederzeit aufhören, wenn ich es nicht machen möchte. Das war der Deal vor 25 Jahren und ich bin immer noch da. Und Ihre zweite Frage war ja, warum das so wichtige Arbeit ist. Egal, was uns passiert, wir wissen das ja nicht. Ich weiß nicht, was mir passiert. Sie wissen nicht, was Ihnen passiert. Man braucht jemanden, der zu einem hält. Und man braucht Familie, Freunde, die zu einem halten. Aber manchmal braucht man halt auch einen Profi, der weiß, wie man manche Situationen managen kann. Sei es, weil man starke Schmerzen hat oder weil alle gerade so emotional bewegt sind, dass sie nicht mehr weiterkommen, fast die Nerven verlieren. Und dann ist es total hilfreich, wenn es da Menschen gibt. Und wie gesagt, das bin ich nicht alleine, das ist ein ganzes Team drumherum. Wenn es Menschen gibt, die die Nerven bewahren, weil sie nicht so eng mit drin hängen und die sagen, was auch immer jetzt passiert, wir werden einen Weg finden. Und die danach suchen, wie man helfen kann in diesen Situationen. Und die Vorstellung, dass es das so nicht gab vorher und dass Menschen sehr allein gelassen wurden mit ihren Symptomen am Lebensende und auch mit den Fragen am Lebensende, das hat gemacht, dass ich gesagt habe, da muss man sich drum kümmern. Man muss aber dazu sagen, dass ich immer auch auf der Suche war nach einem Bereich von Medizin, wo 2 Sachen wichtig sind. Das eine, das rein körperliche und das andere aber auch so das psychische, seelische. Also ich habe lange auch überlegt, ob ich Psychiatrie machen soll, ob ich Psychosomatik machen soll. Ich war schon immer so ein bisschen in diese Richtung auch unterwegs und dann passte das eigentlich ganz gut, denn in meinem Arbeitsfeld sind beide Sachen wichtig, ne? Dass man sich gut auskennt mit den Behandlungen von körperlichen Symptomen, richtig echte Medizin, aber auch das Drumherum und die psychosoziale Begleitung und auch Krisenintervention deutlich mehr, als man das sonst so in der ganz normalen Medizin gewohnt ist.
Jetzt haben Sie meine nächste Frage ein klein wenig vorweggenommen, aber ich möchte da trotzdem nochmal nachhaken. Dieses Verhältnis zwischen medizinischer Arbeit und dieser sozialen Arbeit sozusagen. Mhm. Wie ist das? Und sind Sie nicht eigentlich mehr Psychologin, als Sie Ärztin sind?
Also Psychologin bin ich ja gar nicht, weil ich das nicht studiert habe. Ich bin Ärztin durch und durch. Für mich ist das wahre Medizin. Und dennoch würde ich sagen, dass der Redeanteil von meinem Job mehr als die Hälfte ist. Und manchmal ist es sogar so, dass der Anteil in der Angehörigenbegleitung viel mehr ist als die Arbeit mit dem Patienten. Das schwankt immer mal. Aber das eine würde nicht ohne das andere gehen. Wir sind ja nicht Körper und Geist. Wir sind halt alles zusammen. Und wenn man nach Lebensqualität bei schwerer Erkrankung sucht, dann geht es ja um irgendwie sowas wie Zufriedenheit in der Situation. Und das geht nur, wenn alle Bereiche, die wir mitbringen, zufrieden sein können. Und deswegen kann man es gar nicht so richtig trennen.
Was ist denn die größte Herausforderung dabei, eine gewisse Form von Zufriedenheit bei den Patienten zu schaffen auf der einen Seite? Und weil Sie gerade auch schon gesagt haben, Sie sprechen natürlich auch viel mit den Angehörigen. Mhm. Die sind ja oft wahrscheinlich machtlos. Die können gar nichts tun für ihre Familienmitglieder, für den Mann, für die Frau, für die Kinder. Die erhoffen sich aber auf der anderen Seite auch ein bisschen was. Was ist die größte Herausforderung für Sie dabei?
Also die haben das Gefühl, dass sie nichts tun können. Die können eine ganze Menge tun, aber es fühlt sich nicht genug an, ne? Weil eigentlich möchte man jemanden bewahren davor, dass das passiert, was passiert. Die größte Herausforderung für mich und ich könnte mir vorstellen, auch für einen Großteil meiner Kollegen ist, dass wir nur mit Menschen in Krisensituationen zu tun haben. Und die sind ja alle in richtiger Krise. Da ist keiner entspannt und alles ist in Ordnung. Und das färbt natürlich schon ab. Ja, das macht die eigene Anspannung. Man übernimmt immer was von dem Gegenüber an Anspannung, an Not. Und damit muss man gut haushalten. Ich glaube, wenn man das nicht gut hinkriegt, dann macht das einen auch krank. Dann kann man das nicht lange machen. Deswegen ist es leider auch keine Fähigkeit, die man einmal erlernt im Kurs und dann kann man das. Da muss man immer gut drauf achten, dass man das Gleichgewicht gut hinkriegt und dass man immer wieder auch sich zurücknimmt und sagt, ich bin gerade gar nicht krank. Ja, und das, was ich jetzt merke, ist die Not der anderen. Ich zum Glück, ganz gesund bin ich auch nicht, aber nicht schwer krank, das ist die Hauptsache. Und mir geht es gut und mir darf es auch gut gehen. Ne? Denn wenn man so anfängt abzuwägen, oh Gott, denen geht es so schlecht und die haben so Not und eigentlich brauchen die jetzt nochmal jemand zu reden, das würde dazu führen, dass ich 24 Stunden am Tag hier wäre und versuchen würde zu helfen und das geht ja nicht lange gut. Ne? Also auch zu gucken, ich habe jetzt alles gemacht, was ich tun kann und dann muss ich jetzt auch gehen und dann darf ich mir einen schönen Abend machen, damit ich das morgen weitermachen kann. Das muss man üben, wirklich üben.
Was tun Sie denn, damit von dieser Verzweiflung vielleicht auch bei den Angehörigen und auch natürlich bei den Betroffenen selbst sich das Gefühl ändert in eine gewisse Form von Zufriedenheit? Was machen Sie konkret?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich sehe, dass das, was wir machen, gut funktioniert und dass sehr schnell Entspannung in Familiensysteme kommt. Ich weiß aber gar nicht, ob ich es so gut erklären kann. Also ich glaube, das Erste ist Sicherheit ausstrahlen, zuhören, fragen, wie kann ich Ihnen helfen, was sind Ihre Probleme? Dann auch mit mehr Zeit zuhören, als man sonst vom Medizinbetrieb gewöhnt ist. Und zuhören und aufnehmen und wiederholen, was ich gehört habe, was die Probleme sind. Ja, ich habe ja eine Vorstellung, wenn ein Patient kommt, was der vielleicht für Probleme haben könnte. Aber vielleicht kommt er mit ganz anderen Problemen, ganz anderen Sorgen. Und dann ist sicherlich auch die Tatsache, dass wir nicht in Panik geraten, etwas, was wiederum ganz viel Sicherheit in die andere Richtung geht. Ne? Und eine der Hauptaufgaben, wenn Menschen neu auf die Station kommen, ist es zum Beispiel erstmal Entlastung zu geben, ja, den Angehörigen das Gefühl zu transportieren, wir kümmern uns hier, ja, sie können ruhig mal heute Abend zu Hause sein und durchatmen, vielleicht mal eine Nacht durchschlafen, ja, viele haben das lange nicht mehr getan. Und auch den Menschen, die bei uns sind, zu sagen, wir sind hier, wir sind 24/7 hier und bitte, wenn was ist, Sie sind hier nicht alleine. Ja, das zusammen mit der etwas anderen Atmosphäre auf der Station schafft das erstaunlich schnell. Aber wie das genau geht, kann ich Ihnen nicht verraten. Also irgendwie scheine ich das ganz gut zu können, dass ich relativ schnell das Gefühl vermittle, okay, die kümmert sich, die hört ja zu, die hat es irgendwie im Griff. Aber wie das geht, weiß ich nicht.
Ich finde das deswegen erstaunlich, also ich finde nicht erstaunlich, dass Sie das nicht erklären können, weil wir sind natürlich jetzt hier gerade auch nicht in der Situation, dass Sie das müssen, Sicherheit auszustrahlen. Aber mal angenommen, ich wäre jetzt 55 Jahre alt, einer meiner Elternteile liegt im Sterben, hat als Beispiel eine Krebserkrankung und ich weiß das ganz genau. Wie können Sie mir dann Sicherheit vermitteln? Weil ich weiß ja, Meine Mutter oder mein Vater, die werden in ein paar Monaten sterben, weil es eine unheilbare Krankheit ist. Und wie kann ich dann Sicherheit gewinnen? Wie geht das?
Die Frage davor wäre ja erstmal, wo haben Sie Unsicherheit?
Ich habe natürlich Angst, einen Menschen zu verlieren, den ich liebe.
Genau. Und das werde ich ja nicht verhindern können. Und das ist was ganz Schlimmes. Letztendlich aber etwas, was jedem passiert. Ja, das hilft manchmal, die Vorstellung. Also nicht nach dem Motto, die anderen haben es noch schlimmer, darum nicht. Aber dass es auch ein normaler Prozess ist, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind 55, wenn wir in unserem Alter sind, dann sind die Eltern entsprechend älter und irgendwann sterben die. Und ich würde immer erstmal gucken, was ist die Not, was ist die Sorge, ja, und dann darauf versuchen einzugehen. Gar nicht unbedingt, was man tun kann, die Beratung ist im Verlauf dann auch wichtig, sondern erstmal zu gucken, ja, was sind denn die Vorstellungen, was so schlimm werden wird, dass es traurig ist, wenn man Eltern verliert, das steht außer Frage, ne? Aber sehr wahrscheinlich ist, dass die Welt sich weiterdreht und sehr wahrscheinlich ist auch, dass man das übersteht, sonst gäbe es die Menschheit gar nicht mehr, ne?
Das ist in der Situation natürlich dann so, Eltern mögen dann irgendwann 75, 80, 85 Jahre sein und dann ist das in Anführungsstrichen normal, dass sie irgendwann nicht mehr leben. Sie nicken auch. Mhm. Aber die schwierigsten Situationen, ich kann mir das natürlich nicht so ausmalen, ich bin nie in so einer Situation gewesen, Gott sei Dank. Ich weiß das nicht mal, wie das ist, wenn sehr nahe Angehöriger stirbt. Also habe ich sehr viel Glück gehabt bislang in meinem Leben. Aber Sie haben auch gerade gesagt, wie Sie das beschrieben haben, es betrifft dann die Eltern beispielsweise und das ist eine verhältnismäßig normale Situation. Aber was nicht üblich ist, ist, wenn Menschen sterben mit Anfang, Mitte 50 oder wenn Jugendliche sterben oder wenn Kinder sterben, weil dann leben die Eltern in der Regel weiter. Mhm. Und wenn man sich so über all die Jahre mit Leuten unterhält, dann sagen ganz viele, das ist das Schlimmste überhaupt. Ich möchte unbedingt vor meinen Kindern sterben. Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
Also das ist natürlich eine deutlich schwierigere Situation. Sie haben gerade was gesagt. Sie haben gesagt, es ist nicht normal, dass jemand mit 50 stirbt. Es ist aber auch gar nicht so ungewöhnlich. Ja, das hat mit diesem Tabuthema zu tun, was Tod und Sterben umgibt. Dass wir alle denken, wir sind unsterblich. Und mit Mitte 50 ist man zwar nicht super alt, aber man ist auch nicht super jung. Und viele Menschen werden nicht 60 oder 70. Ne? Das heißt, wenn man jetzt mal genau hinguckt, eine Freundin von mir ist Lehrerin, wenn die mir erzählt, wie viele Kinder sie im Gymnasium in der Schule hat, wo ein Elternteil verstorben ist oder gerade schwer krank ist, das ist nicht so eine Ausnahme, wie wir das glauben. Das hat mit dieser Verdrängung zu tun, dass man immer nur denkt, oh Gott, da ist jetzt einer so krank. Aber so wenige sind das dann gar nicht. Zum Glück nicht der Durchschnitt. Ne?
Sprechen wir zu wenig über dieses Thema Tod?
Definitiv. Weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen hoffen, dass es uns nicht trifft. Und ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Ich sehe ja jeden Tag Menschen mit schwerer Erkrankung und auch Sterbende. Und natürlich mache ich mir Gedanken, was mit mir ist, wenn ich mal eine entsprechende Erkrankung bekomme. Wie das sein wird, wenn ich am Lebensende bin, das kann ich mir kaum vorstellen. Und das Einzige, was ich mir dann vorstellen kann, dass ich dann ganz alt bin, wenn das so ist. Und dann höre ich auch schon auf, drüber nachzudenken. Ne? Das irgendwie funktioniert das nicht so richtig gut für die eigene Situation, sich das richtig vorzustellen. Und vielleicht funktionieren wir Menschen so, dass wir da einfach ein bisschen das wegschalten, weil es ja auch Angst macht. Ne? Also ich weiß, was man alles tun kann und auch, dass nicht jedes Sterben unbedingt schrecklich ist. Traurig ja, aber nicht unbedingt schrecklich. Und trotzdem habe ich ein ganz ungutes Gefühl, wenn ich dran denke, dass es mir auch so gehen wird. Und ich glaube, dass auch eine Stimme in meinem Kopf ist, die sagt, naja, vielleicht hast du Glück und es passiert dir nicht. Wird nicht so sein, aber...
Unwahrscheinlich. Was sind denn die größten Sorgen der Menschen, die hier hinkommen?
Die größten Sorgen sind, ja, wie wird das sein? Wie geht's weiter? Wie viel Zeit habe ich noch? Nicht zur Last fallen zu wollen anderen Menschen. Und wir sind ja in einer Großstadt, viele Menschen sind allein lebend. Dann ist auch eine riesengroße Frage, die im Raum steht, kann ich nochmal nach Hause? Wie soll das gehen, wenn da niemand ist, der mich unterstützen kann? Außer einem professionellen System, was aber ja immer nur punktuell nach Hause kommen kann. Und wir haben jetzt sehr viel über Sterben und Tod gesprochen. Ich habe aber ja Patienten, die sind noch gar nicht bei diesem Thema, trotz der schweren Erkrankung. Die sind eigentlich dabei zu kämpfen um ihr Leben, dass es möglichst gut und vielleicht auch möglichst lange weitergeht und die kämpfen um jeden Monat, den sie noch gut leben können. Und dann ist auch das die größte Sorge. Ne? Wie können wir es hinkriegen, dass ich gut weiterleben kann, dass ich nochmal in Urlaub fahren kann, dass ich vielleicht noch Dinge regeln kann, dass ich noch ein bisschen was von meinen Kindern habe. Diese Themen sind mindestens genauso häufig wie die Frage, wie ist es eigentlich mit mir am Ende? Und das, was man so manchmal auch in den Medien liest und hört, das erlebe ich eigentlich auch bei meinen Patienten, dass die sagen, wenn ich tot bin, das ist gar nicht jetzt so mein größtes Problem, sondern wie wird der Weg sein und wer kann mir beistehen und kriegen wir es wirklich hin, dass ich nicht so schlimme Schmerzen habe und solche Dinge. Ne? Aber jetzt in der konkreten Arbeit ist es gar nicht so auf den Tod fokussiert, sondern mit einem genauso großen Schwerpunkt auf das Leben. Und ich möchte noch leben. Und wenn ich Ihnen zeigen könnte, wie viele Feste auch gefeiert werden, zum Beispiel auf einer Palliativstation in einem Hospiz von Menschen, die ihr Leben feiern, obwohl sie so krank sind, dann könnte man das bildlich zeigen, wie lebenszugewandt auch viele sind, trotz der schweren Erkrankung oder wegen der schweren Erkrankung, weil sie sagen, ich weiß nicht, wie lange das hier gut geht, heute ist ein guter Tag, lass uns was Schönes machen.
Das finde ich auch sehr erstaunlich und bemerkenswert. Nochmal, wir sind zum Glück ja nie in der Situation selber gewesen, Sie natürlich als sozusagen Beobachterin, dann ist das nochmal was anderes, Sie haben da die ganze Erfahrung, aber ich kann mir auch vorstellen, dass trotz der ganzen Lebensfreude, die man dann auch in den letzten Monaten des Lebens noch hat und die man auch nutzen möchte, natürlich in einzelnen Situationen, auch Angst eine große Rolle spielt. Haben die Menschen Angst vor dem Moment oder vor den Schmerzen? Was ist die größte Angst?
Na, das ist so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Ne? Also wenn ich das jetzt zusammenfassen sollte, dann ist das bestimmt die Angst vor unerträglichen Symptomen und vielleicht auch die Angst vor ausgeliefert sein, pflegebedürftig sein, gerade jüngere Leute. Also nicht, dass es Alten leicht fällt, das ist für alle ein Thema, ne? Wenn man sich versorgen, anziehen, waschen lassen muss. Aber für jüngere Leute ist es ja noch unvorstellbarer, dass man überhaupt in so eine Situation geraten kann. Aber ansonsten sind es Unterschiede, so viel wie wir Menschen geben. Das ist übrigens auch, Sie haben am Anfang gesagt, was ist das Besondere für mich, für die Arbeit? Es gibt überhaupt keine Standards. Also ich mache es jetzt wirklich schon lange, viele Menschen begleitet. Ich habe natürlich eine Idee, wenn jetzt jemand kommt mit einer bestimmten Erkrankung und mir erzählt, was er für Probleme hat, dann habe ich recht schnell eine Idee, wie wir das vielleicht lösen können. Aber letztlich ist jede Begleitung neu und immer anders. Und ich lerne wahnsinnig viel dazu. Und ich habe immer wieder überraschende Situationen, wo ich denke, guck mal, das hast du jetzt noch nie gehabt. Und das muss man erstmal sagen vom Job, den man so lange macht. Ne? Das ist wirklich total unterschiedlich von Mensch zu Mensch.
Sie haben vorhin erwähnt, dass 30-40% der Sterbenden auch hier sterben. Mhm. Was passiert mit den anderen? Wollen die unbedingt immer noch mal nach Hause oder verlassen die die Station aus anderen Gründen, aus medizinischen Gründen vielleicht auch? Was passiert mit dem Rest sozusagen?
Also es ist so, dass kaum jemand auf die Station kommt, um dort zu sterben, sondern die Aufnahmegründe sind ja komplexe Symptome, die anderweitig nicht zu behandeln sind vom Hausarzt oder von den Krankenhäusern, wo die Menschen sind. Und dann kommen Menschen her, weil sie zum Beispiel Schmerzen haben, unstillbares Erbrechen oder aber in einer psychischen Ausnahmesituation sind, eigentlich zur Krisenintervention. Und die Aufgabe einer Palliativstation ist dann zu gucken, kriegen wir die Situation stabilisiert? Und bei manchen gelingt es nicht. Das sind die, die dann auch bei uns sterben. Und sobald wir die Situation stabilisiert haben, wir sind ein ganz normales Krankenhaus, müssen wir auch gucken, wie geht's weiter nach dem Krankenhaus. Wir sind kein Ort, wo man hingeht, um dann da zu bleiben und da versorgt zu werden. Und die allermeisten Menschen kommen mit dem Wunsch, dass es wieder nach Hause geht. Und es ist eher so, dass es schwer ist für manche Menschen zu akzeptieren, wenn die Situation es nicht ermöglicht, wieder nach Hause zu gehen und wir dann gucken müssen, was ist denn ein geeigneter Ort? Für viele kommt dann ein Hospiz in Frage, mal für manche auch ein Pflegeheim. Aber das Nachhausegehen ist ein Riesenthema auf der Station. Und wenn ich gesagt habe, so 30-40% sterben hier, das heißt ja auch, dass 60% etwa wieder entlassen werden. Und dann der Großteil nach Hause. Ins Hospiz gehen nur so 14-15% von der Station. Der Rest geht nach Hause, natürlich mit vorbereiteter Weiterversorgung, mit ambulanter Palliativversorgung und auch mit der Sicherheit, dass sie, wenn nochmal eine Situation kommt, wo sie ins Krankenhaus müssen, sie natürlich wieder aufgenommen werden. Wir haben ja, und das ist mir nochmal ganz wichtig, wir haben ja nicht nur Menschen in den letzten Lebenswochen. Wir haben auch Patienten, die aufgrund einer Krisensituation auf der Station sind. Dann stabilisiert sich die Situation, weil wir die Schmerzen zum Beispiel besser eingestellt haben. Und dann setzen die ganz normal ihre normale Behandlung fort, wenn die entlassen sind. Wir haben ja auch relativ viele Krebspatienten, auch wenn Palliativmedizin nicht auf Krebserkrankungen beschränkt ist, die noch mitten in ihrer Therapie sind und die, wenn es ihnen besser geht, auch ihre Therapie fortsetzen. Also meine Arbeit hat mit Schwerkranken und Sterbenden zu tun, aber das Thema Tod ist gar nicht so jeden Tag präsent.
Finde ich interessant, dass wir als Außenstehende wahrscheinlich das so sehr damit verknüpfen.
Genau. Deswegen ja auch die Frage, wieder werden welche entlassen? Ja, und die freuen sich. Die freuen sich, dass wir helfen konnten, es so zu stabilisieren, dass es nochmal ein bisschen weitergeht. Auch wenn keiner genau sagen kann, wie lange. Aber wenn es ein paar gute Wochen zu Hause sind bis zur nächsten Verschlechterung, dann ist es doch ganz toll.
Müssen wir in der Gesellschaft mehr aufklären, was dieses Thema angeht?
Auf jeden Fall.
Wo genau?
Überall. Es ist ganz einfach, weil das Tabu ist ja gesellschaftsweit. Ne? Das betrifft ja jeden, das betrifft ja die Profis. Was meinen Sie, was wir für Aufklärungsarbeit leisten mussten hier im Krankenhaus, was wir tun und was wir nicht tun? Und die ist auch nach 25 Jahren noch nicht beendet. Wo viele denken, hier ist ein Sterbender, ihr habt doch so eine Sterbestation. Das ist auch eine ganz häufige Anfrage. Meine Kollegin aus der Notaufnahme erzählt das. Da kommt der Rettungsdienst und sagt, ihr habt doch so eine Sterbestation. Sterbende Patienten würden wir hier gar nicht aufnehmen. Also welche, die schon unmittelbar sterbend sind. Es geht ja um ganz andere Dinge. Es geht um Behandlung von Symptomen und dem Versuch, die Situation zu stabilisieren. Jemand, der versorgt ist in normalen Krankenhausstationen und sterbend ist, der kann genau dort weiter versorgt werden. Und wir würden dann mit dem Konsildienst zu den Stationen gehen und da beraten, damit die Leute gut versorgt sind, mit der palliativmedizinischen Expertise versorgt sind. Aber die Tabus sind überall, ne? Die sind privat und beruflich und gesellschaftsweit vorhanden. Und auch die große mediale Aufmerksamkeit hat da natürlich ein bisschen was geändert, aber das Tabu kann die nicht beseitigen. Das ist ja das Wesen von Tabus, ne? Dass es nicht besprochen werden darf. Und zum Beispiel überlege ich mir sehr genau, wenn ich gefragt werde, was machst du eigentlich beruflich, was ich erzähle. Ja, jetzt auf einer Party, wo mich keiner kennt, also inzwischen alle, die mich kennen, die wissen ja auch, was ich mache, das ist ja auch nicht geheim. Aber auf einer Party, wo mich keiner kennt, da werde ich einen Teufel tun und erzählen, was mein Job ist. Dann sage ich, bin Internistin im Krankenhaus. Ansonsten sind alle Gespräche zu Ende. Und da muss man sich nachher noch entschuldigen, dass man irgendwie ein trauriges Thema aufgebracht hat. Das ist auch Realität und das ist auch heutzutage noch Realität. Das war es vor 25 Jahren, aber das ist jetzt auch noch so. Was sich geändert hat, ist, dass viel mehr Menschen mit den Begriffen was anfangen können. Palliativarbeit, Hospizarbeit, das ist durchaus präsenter. Aber die wenigsten wissen wirklich, was wir tun.
Das ist erstaunlich, dass es präsenter ist, aber trotzdem die Leute anscheinend nach wie vor so wenig darüber wissen. Einfach, weil das so ein großes Tabu ist, das ist das größte Problem. Glauben Sie, wir konnten in der guten halben Stunde jetzt ein bisschen von dem Tabu beseitigen?
Ist schon eine halbe Stunde um? Okay. Ich hoffe. Also am Anfang haben wir ja gedacht, vielleicht haben wir noch nicht genügend Öffentlichkeitsarbeit gemacht, aber wir können es immer nur wieder ansprechen und dann trägt natürlich auch so etwas dazu bei, dass man die Themen platziert und hört und sich vielleicht auch mal traut, es anzuhören und sich auch mal traut, so eine Einrichtung zu besuchen. Ganz unverbindlich als Gesunder. Schadet ja nicht.
Ja, wir gehen ja gleich nochmal den Weg zurück durch die Station. Möchten Sie allen, die draußen zuhören, noch was mit auf den Weg geben? Weil jetzt haben Sie die Gelegenheit noch.
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir uns alle zusammen trauen, auch die traurigen Seiten des Lebens anzugucken. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft ein Bewusstsein dafür haben, dass Menschen, die schwer krank sind oder die jemanden verloren haben oder die jemand begleiten, der schwer krank ist, dass die Unterstützung brauchen, dass man sich um die kümmern muss. Ich meine jetzt private Begleitung. Ne? Und dass wir uns einmal bewusst machen, dass wir alle irgendwann betroffen sind Und dass es gut ist, sich Gedanken zu machen. Man muss da nicht Angst vor haben, aber es ist gut, sich Gedanken zu machen, was möchte ich und wie stelle ich mir das vor? Und wenn die Menschen um einen rum das wissen, dann wird es für alle etwas einfacher, wenn Entscheidungen zu treffen sind.
Ist es trotzdem in Ordnung, wenn ich hoffe, dass Sie längst nicht mehr arbeiten, wenn ich in der Situation
Absolut.
Bin?
Absolut.
Ja, dann bin ich beruhigt.
Absolut, kann ja auch gut passieren. Ne?
Ja, das will ich jetzt nicht gesagt haben, das war Ihre Aussage, aber ich hoffe, dass es zumindest so kommen wird. Frau Dr. Lindner, herzlichen Dank für viele offene und ehrliche Worte an der Stelle zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Ich finde gut, dass wir hier in dem Format darüber gesprochen haben, weil das, wie Sie gesagt haben, Tabuthema ist, worüber gesprochen werden muss. Das haben wir jetzt eine gute halbe Stunde getan und das fand ich enorm wichtig. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir sind durch mit der heutigen Folge. Die nächste gibt's natürlich in 2 Wochen überall da, wo es Podcasts zu hören gibt. Hier im Format Gesundo heiße ich euch dann wieder herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.